SWR 2 Forum.
Heute zum Thema leere Ränge, blöde Sprüche. Warum hat es Frauenfußball so schwer? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Im Werbeclip geben sich die deutschen Fußballerinnen vor der Weltmeisterschaft in Frankreich selbstbewusst. Am 7. Juni ist Anpfiff. Doch ohne den Werbespot hätten das viele vermutlich gar nicht mitbekommen. Der Frauenfußball hat hierzulande immer noch ein Akzeptanzproblem. Dabei hat sich der Sport in den vergangenen Jahren enorm entwickelt, ist professioneller geworden, technisch und taktisch auf sehr hohem Niveau. Aber während in Spanien Spiele der Männer zugunsten der Frauen verlegt werden oder in Italien schon mal 40.000 Fans den Fußballerinnen von Juventus Turin zujubeln, spielen die deutschen Kickerinnen zumeist vor leeren Rängen. Haben die Deutschen einfach keine Lust auf Frauenfußball? Warum werden kickende Männer bejubelt, aber die Damen am Ball belächelt? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Tanja Walter-Ahrens, ehemalige Bundesligaspielerin und Fußballfunktionärin in Berlin, mit Dr. Hans-Jürgen Tritschocks, Fußballtrainer und Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln und mit Dr. Rainer Moritz, er ist Literaturkritiker, Fußballautor und leitet das Hamburger Literaturhaus. Herr Moritz, wie geht es Ihnen kurz vor der WM? Fiebern Sie dieser WM 2019 ähnlich stark entgegen wie der Herren-WM vergangenes Jahr?
Wir wollen ja ein ehrliches Gespräch führen und ich muss sagen, fiebern wäre eine Spur zu stark. Ich musste allerdings auch nicht auf den Termin hingewiesen werden. Ich hatte das im Blick, habe das auch seit Jahren stärker im Blick. Ich glaube, die Entwicklung, wir werden ja gleich darauf zurückkommen, ist langsamer vorangegangen in Deutschland. Das Interesse ist größer, als es vor 20 Jahren war. Aber Sie haben es zu Recht gesagt, es ist natürlich kein Vergleich mit dem, was um den Männerfußball für ein Brimborium gemacht wird. Also ich habe eine leichte Nervosität und werde mir sicher auch Spiele ansehen, aber kein Fiebern.
Das Fieberthermometer schlägt noch nicht aus. Den Vergleich können wir gleich ziehen, denn die Nationalmannschaft der Männer hat am Wochenende ein vergleichsweise unwichtiges Spiel gegen Weißrussland. Nicht gerade ein Fußballgigant, aber die Sportteile sind voll davon. Bei den Frauen steht die Weltmeisterschaft an und man bekommt kaum etwas davon mit. Wird der Frauenfußball Ihrer Meinung nach hierzulande einfach nicht ernst genommen?
Ich glaube, man kann nicht sagen, dass er nicht ernst genommen wird. Man muss die Entwicklung, glaube ich, im Rückblick sich einmal ansehen. Es begann ja in den 50er Jahren mit der völligen Missachtung des Fußballs nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Männer wurden Weltmeister in Bern. Der Frauenfußball war verboten. Der Damenfußball, wie das zeitweise noch hieß. Diese Entwicklung hat in Deutschland deutlich andere Konturen angenommen, auch weil die Mannschaft sehr erfolgreich in den 80er, 90er Jahren gespielt hat, viele Titel errungen hat. Aber natürlich ist ganz klar, dieses Spiel der Männer, auch wenn es nur gegen Weißrussland ist, erregt mehr Aufmerksamkeit. Das hat mit der WM 2018, mit dem blamablen Ausscheiden natürlich zu tun. Da richten sich die Blicke hin. Das hat offensichtlich damit zu tun, dass man beim DFB auch dem Frauenfußball nicht diese Hochachtung entgegenbringt. Da gibt es auch immer wieder von den Spielerinnen Kritik. Und es hat natürlich schlichtweg mit Geld zu tun, mit Kommerz, mit Vermarktung zu tun. Solange im Frauenfußball hier nicht die gleichen Chancen gesehen werden, solange wird sich auch nicht wahnsinnig viel ändern, meines Erachtens.
Frau Walter-Ahrens, im eingangs zitierten Werbeclip, da sagen die Fußballfrauen auch, seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen unsere Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Jetzt haben Sie selbst in den 90er Jahren Bundesliga gespielt, bei Tennis Borussia Berlin und bei Turbine Potsdam. Gegen welche Vorurteile sind Sie angetreten?
Im Grunde gegen die Frauen schon in den 50er Jahren angetreten sind und gegen die sie heute immer noch antreten, dass wir einfach nicht Fußball spielen können per se aufgrund unseres Geschlechts. Das ist ja immer so dieses Hauptargument, was auch im Grunde ja gar nichts dann mehr zulässt. Wir sind natürlich zu langsam, wir sind grazil, wir können nicht kämpfen. Also das sind ja alles die Attribute, die wir eigentlich haben müssten, wenn wir gut Fußball spielen wollen. Das ist dann immer sehr schade, dass die Menschen einfach nicht hingucken. Weil Frauen das auf dem Platz natürlich genauso können wie die Männer auch. Hängt natürlich auch immer mit der Physis zusammen, aber es gibt ja auch kleine Messis und genauso gut gibt es auch große Frauen, die sehr physisch spielen und ganz andere Attribute an den Tag legen.
Sie würden aber sagen, unterm Strich hat sich an den Vorurteilen nichts geändert.
Nee, ich würde schon sagen, die Vorurteile sind genau dieselben geblieben. Was halt passiert ist, dass die Menschen genau wissen, politisch Correctness ist halt in 2019 doch etwas gefragter, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren waren. Die Dinge werden vielleicht nicht mehr ganz so brutal und offen ausgesprochen, aber die Idee dahinter ist schon immer noch dieselbe. Oder wenn wir am Wochenende auf den Sportplatz gehen, ich spiele jetzt hier immer in Berlin noch in der unteren Liga Fußball, da kommen uns Jugendliche entgegen, männlichen Geschlechts, die dann schon auch nochmal fragen, was wollt ihr denn eigentlich hier?
Herr Tritschoks, für Sie als Fußballtrainer, ist ein WM-Spiel der Frauen für Sie genauso interessant wie eines der Männer?
Klar, weil es ist natürlich so, dass man sagen kann, die Spiele, und das sieht man halt auch jetzt in den letzten Vorbereitungsspielen der Nationalmannschaft, dass sich der Frauenfußball, und die Frau Walter Ahrens hat es ja gerade angesprochen, weiterentwickelt hat. Ja, es ist mehr Dynamik drin, das ist das, was ja früher häufig bemängelt wurde, dass das Spiel zu langsam ist, dass es zu lange dauert. Ich sehe das halt auch so ein bisschen differenzierter, muss ich Ihnen sagen, weil es ist immer schwierig. Von meinen Vorrednern wurde jetzt gesagt, okay, wieder jetzt mit Männerfußball verglichen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, den man macht. Man kann Frauensportarten nur, finde ich, untereinander vergleichen. Und wenn ich dann sehe Mannschaftssportarten, dann muss man sagen, dann steht der Frauenfußball eigentlich schon ganz gut da. Ich glaube, der Frauenfußball hat ein Problem, und das hat man aus meiner Sicht bisher noch nicht gelöst. Der hat ein Problem der Fankultur. Weil wenn Sie sich die Spiele angucken, ich war jetzt hier im Pokalendspiel in Köln, ja, dann haben Sie von 17.000 Zuschauern, etwa 1.500 Zuschauern vom VfL Wolfsburg gehabt, haben etwa so 1.500 Zuschauer vom SC Freiburg gehabt, und der Rest waren neutrale Zuschauer, die sich irgendwo für den Frauenfußball interessieren. Das ist natürlich dann schwierig, was Atmosphäre und so weiter angeht. Und ich glaube, das ist etwas, was dem Frauenfußball momentan so Schwierigkeiten bereitet, Fans zu akquirieren und Fans zu mobilisieren, wenn sie überlegen, für das Pokalendspiel der Männer, jetzt ist zwar der Vergleich, aber hat man ganz andere Fankulturen, viel größere Fankulturen. Und das ist, was dem Frauenfußball so ein bisschen fehlt.
Wir werden auf diese Fankultur zu sprechen kommen, Herr Tritschoks. Ich würde ganz gern trotzdem bei diesem Vergleich nochmal bleiben, weil der ja doch erstaunlich oft gerade beim Fußball gezogen wird zwischen Männern und Frauen. Herr Moritz, jetzt hat Herr Tritschoks gerade gesagt, klar interessieren ihn Frauenspiele genauso wie die Männerspiele. Klingt das für Sie überraschend oder verständlich?
Nein, das hat, glaube ich, damit zu tun, wie man sich mit dem Thema beschäftigt hat, wann man begonnen hat, sich auch für Frauenfußball zu interessieren. Das spielt in jeder Biografie, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ich war in den 80er Jahren Fußballschiedsrichter in jungen Jahren, und da war es ganz klar, dass viele männliche Schiedsrichterkollegen gesagt haben, Frauenspiele pfeife ich nicht. Das ist mir unangenehm, das will ich nicht, da bin ich lächerlich als männlicher Schiedsrichter. Also ich würde schon gewisse Fortschritte sehen. Was vorhin aber anklang, würde ich auch unterschreiben, dass natürlich es auch eine Frage der politischen Korrektness ist, dass natürlich solche Lästerungen über den Frauenfußball nicht mehr opportun sind, deswegen auch weniger geäußert werden, dass sie noch tief im Herzen vieler männlicher Betrachter schlummern. Ich glaube, das sollte man ganz klar sagen. Ich will vielleicht noch mal kurz auf diesen Videoclip, den Sie angesprochen haben, zu sprechen kommen. Das ist ja ein ganz interessantes Phänomen. Ich habe mir den angesehen und war beim ersten Mal verblüfft, weil ich dachte, nein, das kann ja nicht sein. Das sind ja Vorurteile, die vor 20 Jahren vielleicht noch so gültig waren in dieser Form. Der ist ja sehr witzig gemacht. Ich habe ihn dann beim zweiten Mal und beim dritten Mal ganz anders gesehen, weil natürlich sehr offensiv, auch selbstbewusst damit umgegangen wurde. Es ist manches angesprochen worden, was, glaube ich, schlichtweg die Realität beschreibt in diesem Clip. Wer kennt die Spielerinnen auswendig? Wenn ich meinen 13-jährigen Sohn fragen würde, nenne mir Spielerinnen der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, würden ihm vielleicht 2, 3, 4 einfallen. Bei den Männern kennt er selbst die Spieler von Honduras oder Costa Rica. Das hat, glaube ich, auch natürlich auch mit Medienpräsenz zu tun. Wenn Sie ständig alle Spielerinnen aufgezählt bekämen, jeden Tag Fernsehsendungen kämen zur deutschen Frauennationalmannschaft, man aus dem Trainingslager berichten würde, die Trainerin ständig interviewt würde, so wie das bei den Männern gang und gäbe ist, würde sich das natürlich auch ändern. Bloß da haben die Medien kein Interesse daran, weil sie das nicht für vermarktungswürdig halten.
Umgekehrt, Frau Walter Ahrens, geben ja selbst die Bundesligaspielerinnen zu, dass sie sehr viel lieber ein Männerspiel anschauen.
Ja, ich finde das auch immer schwierig. Also zum einen muss man natürlich auch gucken, wie wird sowas präsentiert. Viele sagen ja immer so ein bisschen lächerlich gemacht, dass der Frauenfußball im Fernsehen immer so ein bisschen wirkt wie Unterwasserfußball,
oder
weil er so langsam ist.
Fußball der Männer nur in Zeitlupe.
Genau, aber es ist halt, wie viele Kameras stehen denn bei so einem Frauenspiel am Rande? Also und wie viel wird da geschnitten? Und was sehe ich denn eigentlich, wenn ich so ein Männerspiel schnee? Also das macht ja auch schon ganz viel Geschwindigkeit aus, was ich da an Technik auch reinstecke. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie viele Frauenspiele kann ich sowieso überhaupt im Fernsehen sehen? Ich weiß gar nicht, wann das letzte jetzt war vor dem Chile-Spiel, was wir gesehen haben. Mit Männerfußball werde ich überflutet. Also da kann ich mir ja die Top-Highlights raussuchen. Und die Frauenspiele müssen dann einfach immer gute Spiele sein. Und das ist natürlich auch das ist ja Statistik schon mal Quatsch. Ich kann ja nicht jedes Spiel ein gutes Spiel im Fernsehen zeigen. Und wenn wir den ganzen Männerfußball nehmen würden, wenn die Sportschau das nicht immer so schön zusammenschneiden würde, hätten wir ja auch stundenlang furchtbares Gekicke, was wir uns angucken müssten.
Aber
die schneiden ja die Highlights raus.
Doch nochmal nachbauen, Frau Walter-Ahrens. Verstehe ich Sie dahingehend richtig, dass ein Champions League-Spiel von Ajax Amsterdam der Männer nur deshalb so flott wirkt, weil es dynamisch geschnitten ist und eigentlich von der Dynamik und Geschwindigkeit her das gleiche ist wie ein Champions League-Spiel der Frauen bei Olympique Lyon beispielsweise?
Es ist mit Sicherheit nicht 100% das gleiche, aber ich glaube schon, dass die Kameraeinstellung und die Schnitte und das, was ich präsentiere, schon einen großen Unterschied machen. Macht doch einen Unterschied, ob ich eine Kamera habe, die mir das ganze Feld zeigt oder ob ich wirklich einzelne Szenen in der Dynamik auch nochmal rausgenommen bekomme. Aber das ist so. Ich glaube, es geht eher um dieses Gesamtpaket, was es einfach spannend macht oder nicht spannend macht. Also das, was Herr Moritz eben auch gesagt hat, das ist ja so eine, diese Spirale, die da sich so in sich selbst dreht, dass sich ja alles bedingt auch. Und eine Form der Präsentation ist natürlich auch eine wichtige Sache, die das Ganze etwas unattraktiver macht.
Herr Tritschak, jetzt haben Sie sich auch empirisch mit den Unterschieden im Männer- und Frauenfußball befasst. Die Männer spielen einfach härter, schneller, besser. Stimmt das?
Also wenn ich mir die Laufstrecken angucke, da sind da keine großen Unterschiede, was die Gesamtlaufstrecken angeht. Die Unterschiede sind immer in den Bereichen, wo Schnelligkeit, wo Kraft natürlich eine Komponente spielt. Und das ist das, was ja schon angesprochen wurde, ist, dass Frauen eben weniger Kraft haben, was ganz einfach ganz physiologisch ist. Und man hat natürlich im Frauenfußball halt auch in diesem Bereich mehr gearbeitet. Deshalb wirkt auch der Frauenfußball heute dynamischer als noch vor 10 oder 15 Jahren. Wenn ich mir die anderen Daten angucke, ob das jetzt Pässe sind oder sonstige Sachen, dann sind da nicht viele Unterschiede, die zum Männerfußball auftreten. Aber, und das ist das, was natürlich berücksichtigt werden muss, Deutschland ist eine Fußballnation und 90% der Bewohner interessieren sich für Männerfußball. Und das ist natürlich schwierig, neben so einer dominanten Sportart auch als Frau bestehen zu können. Ja, und das ist das, was immer wieder gesagt wird und das ist auch das, was ich immer wieder erlebt habe. Ja, wenn der Vergleich mit den Männern, wo würdest du deine Mannschaft dann irgendwo einschätzen? Das ist halt schwierig, weil jede Bundesligamannschaft würde gegen eine B-Junioren-Bundesligamannschaft, die sind immerhin 14, 16 Jahre alt, würde die verlieren. Ja, weil ganz einfach Dynamik, und Sie hatten es angesprochen, auch Zweikampfverhalten, weil da einfach Schwächen sind. Ja, und
aber diese die Schwächen ja sind halt viel. Von klein auf ganz anders.
Ja, mittlerweile aber ist es im Frauenbereich ja auch so, dass sie sagen, okay, wir lassen die Mädchen möglichst lange mit den Jungs zusammenspielen, um halt Spielschnelligkeit. Oder wenn sie sich die großen Mannschaften angucken, die spielen halt nicht mehr gegen Zweitligamannschaften irgendwo im Frauenbereich Fußball, sondern die spielen gegen Jungs, um halt ganz einfach diese Dynamik, dieses Zweikampfverhalten halt auch dementsprechend zu schulen. Ja, und ich glaube, dass wir da im Frauenfußball schon Fortschritte gemacht haben. Aber es ist halt auch, und das darf man halt auch nie verdenken, wir hatten das erste Länderspiel, glaube ich, in den 70er Jahren. Ich glaube, 72 ist es sogar erstmal erlaubt worden. Das ist ja vollkommen richtig. Der DFB war ja auch derjenige, der es ja dann verboten hatte, weil es gesundheitliche Probleme angeblich gibt.
Von 1955 bis 1970 hat der DFB Frauenfußball verboten.
Ja, da wurden ja auch die Vereine bestraft, wenn sie Frauen Trainingsmöglichkeiten gaben, weil Frauen wurden ja eher dann so, Spiele wurden ja eher so zur Belustigung auf irgendwelchen Volksfesten und so weiter durchgeführt. Also von der Warte, wenn man das sieht, haben wir schon eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht im Frauenfußball. Aber es ist eben noch Potenzial und das muss man halt ganz deutlich so sehen. Und was natürlich jetzt aufschreckt, und das ist für mich vollkommen nachvollziehbar, dass jetzt auf einmal in Spanien, Italien oder auch in den Niederlanden, ja, das letzte Spiel der Niederlande in Vorbereitung auf diese Weltmeisterschaft wurde vor 30.000 Zuschauern. Hier ist man jetzt schon zufrieden, dass man sagt, okay, wir haben jetzt bei dem letzten Spiel, Vorbereitungsspiel gegen Chile waren, glaube ich, 10.000 Zuschauer. Wir hatten Länderspiele, da hatten wir auch 30.000 Zuschauer. Und da muss man sich fragen, wieso kommt das? Wieso ist das so weit rückläufig? Und da denke ich einfach mal, muss man halt auch dann konkret eben die Hebel ansetzen.
Jetzt vielleicht mal an der Stelle auch diese frauenfeindlichen Vorbehalte nochmal so beiseite geschoben. Ist es nicht vielleicht auch ganz normal, dass die meisten Leute lieber Männerfußball gucken, wenn der eben doch ein bisschen aggressiver, ein bisschen härter ist? Da werden dann auf dem Platz offensichtlich auch so ganz grundsätzliche Sehnsüchte bedient.
Man könnte ja auch ganz anders argumentieren. Das wird manchmal von sensiblen Fußballreportern ja auch gemacht, dass man sagt, ach, eigentlich ist Frauenfußball doch viel schöner, weil es das alles nicht gibt, was uns bei Männerfußball so oft auf die Nerven geht. Es wird nicht ständig lamentiert, es wird nicht geschauspielert, es werden keine Schwalben gemacht. Zumindest prozentual ist das bei den Männern viel stärker vertreten. Es wird nicht so blutig gegrätscht, Sie haben es gerade beschrieben. Also man könnte sagen, das sei ja viel angenehmer, viel fairer, viel sportlicher. Aber offensichtlich sind das Schutzargumente, die nicht wirklich zählen, wenn es darum geht, welchen Einschaltknopf man beim Fernsehen drückt. Es ist, glaube ich, eine ganz starke, in Deutschland wohl stärker noch als in anderen Ländern, eine Männerdomäne immer gewesen durch die hohe Popularität, die der Fußball immer hatte in Deutschland. Es gab ja nun mal eine kurze Phase, man erinnert sich noch dunkel, als Steffi Graf und Boris Becker gespielt haben, da hieß es plötzlich, ah, Tennis könnte vielleicht den Fußball, den männlichen Fußball als Leitsportart ablösen. Das war dann schnell vorbei, als Becker und Graf nicht mehr gespielt haben. Das heißt, die Männer haben schlichtweg Angst, sozusagen diese Domäne auch zu verlieren. Es gab mal eine Umfrage vor etlichen Jahren in England von der Guinness-Brauerei. Da hat man die Anhänger streng unterschieden eines Vereins nach Frauen und Männern, hat versucht, ihnen die Abseitsfrage vorzulegen. Was ist Abseits? Und das erschreckende Ergebnis war damals schon, das ist glaube ich 15, 16 Jahre her, dass die weiblichen Anhänger besser Abseits erklären konnten als die Männer, was zu einem großen Erschrecken der Männer geführt hat. Weil jetzt hatten sie Angst, dass selbst das Abseits ihnen noch genommen wird als letztes Geheimnis der Männer. Also da ist sehr viel auch gesellschaftliche Vorbehalte natürlich da. Die Männer haben das immer viele Jahre und auch beim DFB mit großer Skepsis gesehen. Warum drängen jetzt die Frauen in diese Domäne und lassen es nicht beim Eis Kunstlaufen oder beim Synchronschwimmen bewenden.
Frau Walter-Ahrens, erleben Sie die Angst in den Blicken der Männer, wenn sie auf dem Fußballplatz schreiten?
Schon ab und zu mal doch, das schon. Also wobei die Angst dann eher hochkommt, also gerade wenn ich so an meine Funktionärstätigkeiten denke oder zumindest die Versuche, dort irgendwas zu bewegen. Es gibt immer ganz große Ängste, wenn angesprochen wird, oh, können wir vielleicht mal versuchen, genderneutrale Sprache irgendwie im Fußball einzuführen, wenn wir da eine neue Broschüre beim DFB oder beim Berliner Fußballverband machen. Dann hatte ich schon immer das Gefühl, alleine durch das Benennen von Frauen in irgendwelchen fußballerischen Zusammenhängen, sei es nur als Trainerin, als Schiedsrichterin oder als Spielerin oder sogar als Funktionärin, was ja sowieso kaum vorkommt, gab es da eine ganz große Angst, da geht irgendwas verloren. Wobei ich das nie verstanden habe, was verloren gehen sollte. Weil kurzzeitig gab es ja auch mal diese Phase, wo allen klar war, wenn der Fußball noch weiter wachsen möchte, dann muss er im Bereich der Frauen und Mädchen wachsen, weil bei den Jungs und Männern stagniert es eigentlich. Und dann habe ich gedacht, dann nutzt doch diese Chance. Also ihr verliert ja nichts. Ganz im Gegenteil, wir werden ja dann eher mehr, wenn wir das Spiel oder auch das Drumherum so gestalten, dass es inklusiv ist, dass wirklich auch Frauen und Mädchen sich angesprochen fühlen und mitmachen wollen. Ich glaube, es sind so ganz viele kleine Knackpunkte, an denen wir arbeiten könnten, wenn wir den Frauenfußball wirklich auf eine andere Ebene, auf ein anderes Level bringen wollen. Es ist ja auch immer die Frage, ja, was machen wir denn, damit das jetzt hier ein bisschen vorwärts kommt? Gibt halt nicht diesen einen Schlüssel, den wir brauchen und dann haben wir die Tür aufgeschlossen. Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, irgendwo anzusetzen. Es muss halt aber gewollt sein und nicht nur politisch korrekt sein.
Auf den Schlüsselbund der Möglichkeiten, um in diesem Bild zu bleiben, kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen. Jetzt ist es nicht nur so, dass bei den Einschaltquoten oder auch bei der Fankultur immer noch ein Riesenunterschied zu den Männern herrscht. Auch beim Geld sind die Unterschiede zwischen Herren- und Frauenfußball ja gewaltig. In Frankreich geht es jetzt bei der WM für die teilnehmenden Teams um insgesamt 30 Millionen Dollar. Zum Vergleich, bei den Herren waren es 2018 in Russland mehr als 400 Millionen Dollar. Warum lassen sich denn Frauenfußballer so viel schlechter vermarkten, Herr Moritz?
Ich glaube, das Thema kam ja in den letzten Tagen nochmal auf. Die Australierinnen haben sich ja nochmal beschwert. Es gibt die norwegische Spielerin Ada Hegerberg, die gar nicht erst mitspielt. Auch aus diesen Gründen, weil ich glaube 7,5% der Männerprämien fallen eben für die Frauen an. Das ist wirklich die Frage von Henne und Ei in gewisser Weise. Könnte man sich vorstellen, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass jetzt eine ARD, ein ZDF permanent berichten würde über die Vorbereitung der Frauenspiele. Würde sich dadurch etwas ändern, wenn einfach die Medienpräsenz anders wäre? Ich glaube, es würde anders werden, weil mehr Wissen verbreitet würde, die Spielerinnen bekannter würde. Wir haben ja, wenn wir zurückblicken auf die deutsche Frauennationalmannschaft, gibt es vielleicht 5 bis 10 Spielerinnen, die sozusagen ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Birgit Prinz natürlich, Silvia Neid, Nia Künzel mit ihrem Golden Goal. Also das hat durchaus bei einzelnen Szenen, bei einzelnen Mannschaftsteilen ja geklappt, dass die vielen Deutschen präsent sind. Auch wer sich für Fußball kaum interessiert, da wissen doch viele immerhin, wer Birgit Prinz war. Also man kann sagen, es muss einfach mehr berichtet werden, es müsste mehr berichtet werden. Allerdings, wenn die Einschaltquoten eben, das ist eine ganz einfache einfache kapitalistische Rechnung. Wenn die unter Niveau bleiben, man weiß, was Fernsehanstalten, was Rundfunkanstalten dann tun, dann wird eben nicht mehr gesendet, dann wird die Soap-Opera abgesetzt. Also das ist wirklich die Frage von Henne und Ei, was war zuerst da, was könnte sich ändern? Ich glaube, dass die Berichterstattung in der Tat eine ganz andere sein könnte, dass dadurch auch mehr Interesse geweckt werden könnte für den Fußball, wenn man das nicht immer noch so ein bisschen als Besonderheit, als Nebenform des Fußballs ansehen würde. Das hat sich gebessert, aber ein bisschen Exotentum, der Videoclip der deutschen Mannschaft zeigt das ja, ist durchaus immer noch vorhanden.
Wir haben in der Frauen-Bundesliga im letzten Jahr insgesamt knapp 110.000 Zuschauer gehabt. Ja, und dann ist das immer eine Frage, und das hat Herr Moritz ja schon vollkommen richtig gesagt, das ist doch dann halt auch immer eine Frage der Vermarktung. Ja, und es ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. So, und wenn Sie Bundesligaspiele haben im Frauenbereich, die nur vor 500 Zuschauern sind, weil, ich sage jetzt mal, ein Nachholspiel mittwochs mittags um 11 Uhr gespielt wird, dann ist ja auch klar, dass hier auch keine Zuschauer kommen können. Ja, und das ist das nächste Problem, was wir haben. Wenn wir im Frauenbereich endlich mal einen vernünftigen Spielplan hätten, wo konstant Spiele sind, ich glaube, dass dann auch die Leute, die interessiert sind, dahin kommen würden. Ja, und dann hätten wir auch ein höheres Potenzial an Nachfragen und dann ließe sich das auch aus meiner Sicht besser vermarkten. Dann ist auch die Nachfrage größer und das ist immer das Angebot- und Nachfrageprinzip, was eben auch im Frauenfußball zutrifft.
Und hätte das Entwicklungspotenziale wie im Männerfußball?
Das glaube ich nicht. Das kann auch nicht das Ziel im Frauensport sein. Aber es hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir bei uns noch Potenzial zur Verfügung haben, was noch nicht ausgeschöpft ist. Und wenn ich sehe, welche Verdienstmöglichkeiten heute Frauen im Frauenfußball haben, im Vergleich noch vor 10, 15 Jahren, dann muss ich sagen, hat da schon ein gewaltiger Schritt nach vorne erfolgt.
Aber ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt nur immer um diese finanziellen Aspekte geht. Also ich glaube, dass nach wie vor auch, wie wir das vorhin schon gesagt hatten, also die Vorurteile sind ja immer noch dieselben und auch diese Klischeebilder, die Menschen im Kopf haben, sind immer noch dieselben. Und die macht das Vermarkten auch so schwer, weil nämlich Fußball immer noch dieser Mann-Weiber-Lesben-Sport ist. Das haben wir gerade bei der Frauen-WM hier in Deutschland auch gesehen, wo der DFB sich größte Mühe gegeben hat, um dieses Bild vom Mann-Weiber, vom Lesbensport loszuwerden und immer wieder zu betonen, wie weiblich die Frauen doch sind. Und ich glaube, das sind auch viele so eine Knackpunkte. Als ich in den 70er Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen, war das das Schlimmste für meine Oma, ne? Die natürlich gesagt hat, also es geht ja gar nicht, du bist ein Mädchen, du kannst doch nicht Fußball spielen. Das hätte fast gar nichts Schlimmeres machen können. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, das ist vielleicht nicht mehr so extrem. Meine Oma würde vielleicht jetzt nicht mehr so ganz aus den Latschen kippen, aber trotzdem wäre sie sicherlich immer noch froh, ich würde nicht zum Fußball gehen, sondern in die Leichtathletik oder sowas, irgendwas machen, was doch ein bisschen graziler ist. Und ich glaube, da muss auch ganz viel dran gearbeitet werden. Gerade die USA hat das eigentlich in den letzten Jahren auch sogar mit der ersten Generation an Frauen, die dort Fußball gespielt haben, wenn ich da an Mia Hamm denke oder sowas, das waren ja so richtig kleine Popstars zu der Zeit. Und die haben das sehr mit dieser Physis auch verkauft, also mit diesem, dass das richtige Powerfrauen sind. Und ich glaube, da fehlt es dem deutschen Fußball ganz viel so an diesem Mut, einfach zu sagen, hey, die Mädels, sie können spielen und zwar richtig gut und die haben voll die Power. Also so wie das dieser Spot, den es jetzt endlich gibt, auch mal zeigt, dass das einfach auch was ist, wo es eben nicht darum geht, bin ich jetzt besonders weiblich oder bin ich männlich oder welche Attribute lebe ich hier eigentlich gerade aus. Darum geht es nicht. Es geht darum, ich möchte Fußball spielen und ich kann das und ich habe die Power dazu. Und ich glaube, damit könnte man auch viel mehr arbeiten. Damit hätte man damals schon bei der WM hier in Deutschland viel mehr arbeiten können und das Ganze viel besser verkaufen können, als das immer in so eine weiche, weibliche Schublade zu stecken.
Also ich bin ein bisschen anderer Auffassung, weil ich sage Ihnen ganz klar, wir sind seit über 20 Jahren in der Weltspitze im Frauenfußball. Den einzigen Knackpokal hatten wir jetzt bei der Europameisterschaft in den Niederlanden. Davor sind wir 6-mal hintereinander Europameister geworden, seit 1995 sind Olympiasieger. Ja, und von der Warte aus sehe ich das Ganze, sage ich Ihnen ganz ehrlich, sehe ich das ein bisschen anders. Wir haben schon Physis. Die Frauen, wenn man das sieht, auch was die Geschwindigkeiten angeht, ne, wenn man sieht, dass im Top-Speed-Bereich die Frauen bei 30 Kilometer pro Stunde liegen und die Männer liegen bei 35 Kilometer, dann hat sich da schon einiges weiterentwickelt, weil vor 10 Jahren waren wir noch bei 25 oder sowas.
Aber Sie reden dann von Bundesligaspielerinnen und Bundesligaspielern.
Ja, Ja, klar.
Aber die trainieren doch ganz unterschiedlich. Ich finde, das finde ich immer ganz schwierig, das zu vergleichen. Bundesligaspielerinnen trainieren doch gar nicht so oft wie die Männer. Die haben noch wie ihren bitte? Job, ihr Studium, was sie dann nebenbei machen müssen. Das ist doch ein...
Ich habe 12 Jahre in der Frauenbundesliga trainiert. Ich habe angefangen mit 3 Trainingseinheiten in der Woche. Das war 1996. Mittlerweile trainieren die Bundesligaspielerinnen, trainieren jeden Tag. Wir haben in Frankfurt, ich war 4 Jahre beim 1. FFC Frankfurt, wir haben jeden Tag trainiert. Wir hatten noch nicht mal einen freien Tag. Wir haben dann den Spielerinnen natürlich im Vormittagsbereich für ihren Job, wir haben meistens abends trainiert. Ja, also da kann man nicht sagen, die trainieren weniger, die trainieren fast genauso viel wie im Bundesliga-Bereich auch.
Inklusive Jobs, Ausbildung, Studium, ja, etc.
Das ist ja das, was nebenbei läuft. Das ist ja auch das, was aus meiner Sicht sinnvoll ist, was die Spielerinnen ja auch erkennen, weil sie ja halt sagen, okay, ich kann da zwar von gut leben zurzeit, aber ich kann mir da nicht so ein Polster zurücklegen wie jetzt im Männerbereich.
Das würde ich auch gar nicht in Frage. Das sehe ich auch genauso, dass das total wichtig ist. Aber ich finde es dann nicht korrekt, das zu vergleichen, weil wir reden einfach von Profifußball der Männern und wir reden immer noch von dem Anspruch des Profifußballs der Frauen. Aber das ist ja kein Profifußball, weil sie nebenbei noch ganz andere Dinge tun müssen als im Männerbereich.
Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ob ich andere jetzt Dinge daneben tue, weil ich mir irgendwo ein Standbein aufbauen will oder wenn ich sage, ich verdiene mittlerweile durch den Frauen Fußball so viel Geld, dass ich davon gut leben kann. Und wir reden hier nicht über 500 Euro oder sowas, ja, sondern wir reden hier über Spielerinnen. Nennen wir mal das Beispiel, Jennifer Marochan verdient bei Olympique Lyon 300.000 Euro.
Das ist aber auch ein Ausnahmebeispiel.
Da gibt's, kann ich Ihnen noch 20 andere aufzählen. Also ich sage Ihnen ganz offen, die im Nationalmannschaftsbereich spielen, können davon gut leben. Ob das jetzt im anderen Bereich, das Gefälle ist natürlich viel, viel größer als im Männerbereich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. Aber im Spitzenbereich verdienen die Frauen richtig gutes Geld im Frauenfußball.
Ich möchte 2 Dinge noch mal einwerfen. Zum einen, was Herr Tritschok gesagt hat, ist ja ganz interessant. Wir haben eine sehr erfolgreiche Frauennationalmannschaft fast immer gehabt durch die letzten 20, 30 Jahre. Man stelle sich vor, das wäre anders gewesen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wäre immer sehr früh ausgeschieden. Also trotz dieses Erfolges ist es nicht gelungen, die höhere Akzeptanz zu erzielen. Man hat versucht, das Image ja zu ändern. Das ist natürlich auch manchmal eine zwiespältige Angelegenheit. Ich fand das an diesem Videoclip jetzt auch sehr richtig, dass man eher so das Argument auf die Powerfrau gelegt hat. Es gab ja mal Phasen, wo plötzlich die Schminke auch aufkam. Das heißt, man hat versucht, diesem Image entgegenzuwirken, indem man sozusagen den Männern gefälliger wurde und sozusagen auch modelartige Spielerinnen versucht hat herauszustellen. Frau Bayramey war ja, glaube ich, so eine der Vorzeigefrauen in dieser Richtung. Das heißt, man hat versucht, den Frauenfußball auch so attraktiv zu machen, dass Männer ihn häufiger anschauen, nicht weil da so schöne Freistöße geschlagen werden, sondern weil man Frauen in knappen Höschen gesehen hat, die auch noch geschminkt waren, eben diesem Image der 70er oder 60er nicht mehr entsprochen haben. Also diese Phase, dass man ein anderes Image herstellen wollte, die hat durchaus auch negative Seiten. Da ist man, glaube ich, jetzt richtig den richtigen Weg gegangen, indem man sich davon wieder ein wenig abgewandt hat.
Leere Ränge, blöde Sprüche, warum hat es Frauenfußball so schwer? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Frau Walter-Ahrens, Herr Moritz hatte es gerade schon erwähnt, einige der besten deutschen Spielerinnen, wir hatten das Beispiel Jennifer Marochan bei Olympique Lyon, die spielen mittlerweile im Ausland. Länder wie Frankreich, die USA, Spanien haben enorm aufgeholt, sich entwickelt. Bei der WM jetzt ist Deutschland also längst nicht mehr der Top-Favorit, droht auf mittlere Frist gesehen der Absturz sogar ins fußballerische Mittelfeld?
Ach, das glaube ich nicht. Und es ist ja im Fußball immer so, es gibt mal die Hochphasen und dann muss es ja auch mal irgendwann wieder einen Neuanfang geben. Also ich denke, Silvia Neid hat sehr lange trainiert. Ich fand, das war eigentlich auch eine logische Konsequenz, dass es dann irgendwann mal so einen kleinen Einbruch gibt. Und das ist ja aber auch gesund, wenn dann mal irgendwie irgendwas zusammenbricht und man wieder mal in Frage stellen muss, was wir da eigentlich alles tun und fängt dann wieder von vorne an. Deswegen finde ich die WM jetzt in Frankreich eigentlich ideal für so ein junges Team auch, einfach mal sich auszuprobieren. Ich finde schon, dass sie mit zu den Top-Teams gehören, aber sie sind für mich jetzt nicht unbedingt ein Team, was auf jeden Fall gesetzt ist, um diesen Weltmeistertitel zu holen. Aber das verspricht ja eigentlich sogar noch mehr Spannung, als wenn man immer da in dieser Vorreiterrolle ist. Ich finde es halt eher spannend zu gucken, wie der Frauenfußball in Deutschland einfach noch ein bisschen mehr Aufwertung erfahren kann und dass eben solche Euphorien mitgenommen werden können für die Jahre dazwischen. Das finde ich ganz spannend.
Weil da ist es ja durchaus interessant zu beobachten, dass seit diesem Frauenfußball-Hype, nenne ich es jetzt mal nach der WM 2011, mehr als 40% der Vereine ihre Mädchenteams wieder abmelden mussten, weil der Nachwuchs fehlt.
Ja, und das ist halt die große Frage, warum ist das so und was ist da eigentlich passiert und wo liegen da die Fehler? Und das habe ich eben schon gesagt, ich glaube ja schon, dass vieles auch damit zu tun hat, dass Frauen und Mädchen sich nicht unbedingt immer willkommen fühlen im Fußball nach wie vor, auch wenn viele sagen, naja, aber das ist ja sehr 70er und sehr oldschool, das ist doch heute alles nicht mehr so. Ich glaube schon, dass das sehr so ist noch, dass die Mädchen, wenn sie auf dem Platz sind, dann auch belächelt werden, dass blöde Sprüche kommen. Und ich kann gut verstehen, dass die keine Lust haben, jeden Tag irgendwo auf den Sportplatz zu gehen und sich einen blöden Spruch anhören zu müssen darüber, was sie jetzt eigentlich hier machen und was sie da tun wollen und dass sie es doch eh nicht können und dass sie es doch lassen sollen.
Und Herr Tritschoks, müssten Frauen vielleicht auch im Männerfußball viel präsenter werden, damit sich das ändert?
Schwierig, weil wir haben ja jetzt das Beispiel mit Inka Krings als Trainerin in der Regionalligamannschaft, ja, und von der Warte aus tut man sich natürlich dann, hat vielleicht auch was mit der Rollenverteilung zu tun, tut man sich da immer sehr, sehr schwer.
Und Horst Rubesch, der wird als großer Retter des Frauenteams gefeiert.
Auf den wollte ich gerade zu sprechen.
Ja, und Inka Krings umgekehrt darf Regionalliga West unter viel lächelnder Begleitung sozusagen trainieren.
Genau, ich wollte zwei Dinge dazu sagen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig für die Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Wir haben eine Mediengesellschaft, wir haben eine Gesellschaft, wo es auf Figuren, auf Gesichter ankommt. Das hat dieser Videoclip ja, glaube ich, auch sehr gut umgesetzt, die Gesichter, sozusagen die Power zu demonstrieren. Der Frauenfußball braucht auch diese Gesichter, ob das nun Silvia Neid, Birgit Prinz waren, ob das jetzt Pop oder Schulz sind, wer auch immer. Es braucht diese öffentlichen Gesichter, die müssen auch herausgestellt werden. Das kann man albern finden oder doof finden, aber das ist in unserer Gesellschaft so, dass die Akzeptanz auch von Sportarten wie von Fernsehsendungen damit verbunden wird, dass Gesichter vorne dran stehen. Überlegen Sie, was hat Bibiana Steinhaus, die ja auch bei dieser Weltmeisterschaft aktiv ist, aber was hat die für die Akzeptanz von Bundesliga-Schiedsrichterinnen, von Schiedsrichterinnen geleistet in den letzten Jahren? Natürlich nehmen Männer, wenn jetzt in der Bundesliga Bibiana Steinhaus pfeift, immer noch heimlich ihr Beißholz raus in der Kabine, um sich zu beruhigen, weil sie das nicht eigentlich immer noch nicht wirklich akzeptieren können. Aber das ist mittlerweile fast eine Selbstverständlichkeit geworden. Also das ist ganz entscheidend, dass auch solche Figuren existieren. Weil Sie Horst Rubesch angesprochen haben, das war für mich eine der Schlüssel Momente in den letzten Jahren, was glaube ich auch sehr viel über den DFB aussagt. In der öffentlichen Wahrnehmung, Sie haben es ja gerade schon angehört, war es natürlich so, dass plötzlich es Monate gab, wo der Frauenfußball ganz anders im Blickpunkt stand, wo auf kicker.de die Meldungen nach oben gerutscht sind vom Frauenfußball. Da kam dieser alte weiße Mann, das Kopfballungeheuer Horst Rubesch, und plötzlich war das viel interessanter, über Frauen-Nationalmannschaft zu berichten. Es hatte aber auch damit zu tun, das war ein ganz typischer Fall, wie plötzlich die Wahrnehmung allein durch die Figur Rubesch eine andere geworden ist. Aber es hatte natürlich auch mit dem Vorspiel zu tun. Ich glaube nicht, dass es im Männerfußball vorgekommen wäre, heute noch vorgekommen wäre, dass man, wenn es um den Job des Nationaltrainers, der Nationaltrainerin geht, dass man plötzlich auf eine Figur im Männerfußball wie Steffi Jones zurückgegriffen hätte, die ohne jede Erfahrung war für diesen Job. Ich glaube, das war für mich eine ganz typische DFB-Haltung, zu dieser nach außen erstmal glamourös wirkenden Lösung zu kommen, die sich ja dann sehr schnell als falsche Lösung entwickelt hat.
Wir können die Karriereleiter, Frau Walter-Ahrens, ja nochmal einen Tick nach oben klettern. Es gibt da einen prominenten Posten, genau, neu zu besetzen gerade. Wie wäre es mal mit einer DFB-Präsidentin?
Fände ich super. Also fände ich total klasse. Habe ich auch schon haben wir auch so in diversen Freundeskreisen oder so auch schon andiskutiert. Das wäre natürlich mal was, aber wer die Strukturen des Fußballs kennt, weiß, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Selbst wenn wir irgendeine prominente Frau finden würden, die sich auch Lust hat, mit Fußball auseinanderzusetzen, wird ja leider der Präsident gewählt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Frau auch nur annähernd irgendwelche Stimmen kriegen würde, sehr gering. Aber das
Ute Groth aus Düsseldorf hat sich beworben.
Ich wollte gerade sagen, eine Frau ist doch schon, liegen ja auch schon die Bewerbungen vor.
Ja, das nützt ja nichts, ne? Wenn nur die Bewerbungen vorliegen, müssen ja auch die Leute da sein, die dafür stimmen. Also ich fände es aber gut, wenn da sogar noch mehr Bewerbungen kommen würden. Weil ich glaube, das ist das, wovor viele Männer wirklich Angst hätten, wenn da jetzt einfach so eine Powerfrau kommt und sich da oben hinsetzt.
Genau.
Das ist ja eines der höchsten Ämter in unserem Land. Was ist eine Bundeskanzlerin im Vergleich zur DFB-Präsidentin? Das wäre ja mal so ein richtiges Aufrütteln. Aber wie Herr Moritz schon sagte, das sind die typischen DFB-Strukturen, die da keine Ahnung, was das ist, was sie so an diesen alten Sachen festhalten lässt. Diese Entscheidung, Steffi Jones als Bundestrainerin dahinzusetzen, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Also das wäre sonst nirgendwo passiert. Und auf der anderen Seite finde ich auch, was Sie gesagt haben, es muss einfach mehr Frauen im Fußball geben und nicht nur im Frauenfußball. Im Frauenfußball erwarten wir ja die Frauen, aber eben als Schiedsrichterin in der Bundesliga, Bibiana Steinhaus-Hartz ist bewiesen, sie ist eine super Schiedsrichterin. Claudia Neumann hat es bewiesen, sie ist eine super Kommentatorin. Die muss sich jedes Mal wieder, wenn sie ein Männerspiel kommentiert, mit den übelsten Anfeindungen auseinandersetzen. Und ich finde, das sind alles Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Solange das so ist, dass Frauen, nur weil sie ein Fußballspiel kommentieren, sich damit auseinandersetzen, sexuell belästigt zu werden, ist das für mich ein Unding und da stimmt doch irgendwas nicht in den Wahrnehmungen der Menschen. Was macht den Männern so eine Angst, diese Frau so anzufeinden, nur weil sie einen Kommentar abgibt? Was bringt Männer dazu, wenn ich sage, irgendwo bei einer Veranstaltung, ich spiele Fußball, ach ja, erklär mir doch mal die Abseitsregel. Das würde niemanden Mann fragen, der sagt, ich interessiere mich für Fußball, der wird doch dann nicht per se gefragt, der erklärt doch mal die Abseitsregel.
Nach Herrn Moritz wissen wir ja, dass der Mann, der das fragen würde, selbst womöglich gar nicht genau weiß, was Abseits ist.
Das ist genau, die größte Angst des Mannes, wie gesagt. Dass er diese Domäne verliert und der DFB ist nun, es gibt ja noch andere gesellschaftliche Gruppierungen, wo das ähnlich ist, aber männlicher und männlich dominierter als der Deutsche Fußballbund, das gibt es gar nicht, etwas stärker Dominiertes. Deswegen ist das auch, da gebe ich Ihnen völlig recht, völlig undenkbar, dass eine Frau gewählt wird, egal wer da noch kandidiert. Aber das System, und Herr Grindel hat da einiges dazu beigetragen, bröckelt natürlich ab. Also dieses gesellschaftliche Ansehen dieser Männerbünde ist nicht gewachsen in den letzten 10 Jahren. Das wird noch lange dauern, bis eine Frau DFB-Präsidentin ist, da bin ich mir sicher. Aber trotzdem, wie in unserer, auch in anderen gesellschaftlichen Domänen, bröckeln allmählich selbst die härtesten Männerbünde.
Ja, aber es ist halt, man muss sehr geduldig sein. Ne? Ich freue mich ja schon immer, wenn ich dann sowas sehe wie eine Teammanagerin beim FC Bayern oder Katja Kraus, die lange im Vorstand vom Hamburger Sportverein war. Also das sind ja immer so kleine Stückchen. Leider verschwinden die halt immer wieder sehr schnell, anstatt dass dann noch weitere Folgen, die ähnliche Rollen übernehmen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es mehr gibt. Aber ich glaube, Frauen, die da in solche Positionen kommen wollen, die müssen auch echt ein dickes Fell haben. Also da muss man schon auch ganz schön was aushalten.
Herr Tritschox, was kann der DFB konkret tun, um den Frauenfußball zu fördern?
Ich hole jetzt nicht das Allheilmittel raus, um dann zu sagen, so muss man es machen. Ich wollte nochmal darauf zurückgreifen. Natürlich hat das generell was mit dem Fußball zu tun. Das hat nicht nur was mit dem deutschen Fußball zu tun. Ich glaube, ich habe gerade mal überlegt in dem Gespräch, welcher Landesverband hat dann eine Präsidentin im Fußballbereich? Ich kenne momentan... Wie bitte? Keiner,
glaube ich. Ich war die einzige Frau in einem Präsidium eines Landesverbandes. So.
Auf der anderen Seite sage ich, ich will dem DFB nicht die Stange halten, aber gerade was im Frauenbereich ist, was Trainerinnen angeht, was Funktionärinnen angeht und so weiter, hat man das wirklich den Frauen überlassen. Ja, weil ich überlege gerade daran, es war mal ein Ralf Peter als U-Nationaltrainer, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen Frauen sollen Frauen trainieren. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Ich glaube, dass es im Frauenbereich halt ganz, ganz wichtig ist, und Alexander Popp hat es ja auch jetzt in einem Interview gesagt, wenn wir den Frauenfußball weiterbringen müssen, dann ist es das Erste, dass wir sagen, wir kriegen einen klaren Spielplan, weil es zurzeit so ist, dass Bundesligaspiele verlegt, abgesetzt werden, weil die Nationalmannschaft spielt, weil irgendeine U-Weltmeisterschaft ist und. Und damit kriege ich natürlich die Fans nicht ins Stadion, weil, wenn es dann plötzlich heißt, ja, das nächste Heimspiel ist in 4 Wochen oder so. Ne, wir müssen hier einen regelmäßigen Spielplan finden. Und ich denke, wir sind im Frauenfußball, ja, und das dauert halt einfach, da gebe ich dem Herrn Moritz recht, das dauert einfach, bis man diese alten Krusten aufbricht, dass man dann sagt, okay, wir fördern das weiter. Und das denke ich einfach mal, da ist man dann schon auf dem richtigen Weg.
Was auffällt im Vergleich zur Bundesliga der Männer, dass bei den Frauen andere Vereinsnamen in der Bundesliga-Tabelle auftauchen, gerade auch von kleinen Clubs, wie zum Beispiel der SC Sand. Werden möglicherweise Fußballerinnen in der Region besser gefördert als im Schatten großer Bundesliga-Vereine, kann man das sagen?
Ich glaube, dass die Tendenz, und das sieht man ja auch in anderen Ländern, das sieht man jetzt auch vor allen Dingen ganz stark in England, die mit ihrer Profiliga, wo sie dann auch die Männervereine im Frauenfußball wiederfinden, das wird auch im Frauenfußball hier in Deutschland so bleiben. Das hängt aber auch immer davon ab, welches Interesse der Verein hat. Weil wenn Sie jetzt sehen, wir haben mit Bayern München, mit dem VfL Wolfsburg, mit dem SC Freiburg, mit Werder Bremen, mit Bayer Leverkusen schon zahlreiche Erstligisten auch im Frauenbereich tätig. Die Interessen sind ganz unterschiedlich. Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München machen sehr viel. Die dominieren momentan die Liga. Ja, in den 2000er Jahren waren es Turbine Potsdam und der 1. FFC Frankfurt. So, und wenn wir es schaffen, dann halt auch, dass der Männerfußball oder die Männerfußballvereine den Frauenfußball auch mehr unterstützen und fördern, ich glaube, dann wird es auch attraktiver.
Jetzt. Ja, zumindest hat es dazu geführt, dass die Vereine professioneller dann sich organisieren können. Ja. Also der 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam, die haben sich ja damals von ihren, sag ich mal, Heimvereinen mehr oder weniger getrennt, damit sie sich professionalisieren konnten, damit eben nicht mehr die Männer sich ständig einmischen, wenn es darum geht, was wird wo wie gemacht und wer bekommt welches Geld. Und das ist natürlich dann anders, wenn ich ein FC Bayern bin und sage, na gut, ich gibt mal ein bisschen Portokasse den Frauen. Das reicht ja im Grunde für ein Jahresbudget im Frauen-Bundesliga-Bereich. Da habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da musste ja Turbine Potsdam oder auch der 1. FFC, die mussten ja ganz anders sich vermarkten, um überhaupt dasselbe Budget zu haben. Deswegen, glaube ich, haben wir da auch so eine große Kluft. Aber es gibt ja viele Bundesliga-Vereine, wenn ich hier an Berlin denke. Hertha BSC hat ja zwar mal eine Kooperation gehabt damals zur Frauen-WM, weil der DFB das nahegelegt hat, aber die ist ja dann auch 2-3 Jahre danach eingeschlafen. Ich hoffe, dass Union weiter dabei bleibt und den Frauenfußball fördert, aber ansonsten ist es ja eher dürftig, was da aus der Bundesliga oder zweiten Bundesliga auch kommt im Frauenbereich.
Und wenn wir langfristig überleben wollen, auch international, wenn Sie überlegen jetzt mal, wie lange waren deutsche Mannschaften in der UEFA Women's League oder jetzt auch in der UEFA Champions League mit in den Endspielen, dann ist das mindestens über 20 Jahre gewesen. So, und mittlerweile läuft es halt so, dass dann halt der FC Barcelona, Real Madrid und so weiter auch im Frauenfußball investieren oder auch Chelsea London oder Manchester City, ja, wie sie alle heißen, oder Arsenal. Ja, und das denke ich einfach mal, da werden wir langfristig drumherum, werden diese Vereine, das war zu ihrer Zeit, war es noch der TuS Aabach, der dann irgendwann von der Bildfläche verschwunden ist, weil das war ein reiner Frauenfußballverein. Das war zu meiner Zeit, war es damals Grün-Weiß-Brauweiler, wo ich selbst noch als Trainer tätig war, wo man einfach dann irgendwann gesagt hat, wir müssen, wenn wir professioneller arbeiten wollen, kommen wir nicht darum, diese, ich sag jetzt mal, Möglichkeiten, die ein Bundesligist hat, irgendwo zu nutzen. Und dann liegt es im Interesse des Bundesligisten, will ich das weitermachen oder habe ich das jetzt einfach nur so ein bisschen mit dabei? Und da sehen wir hier in der Bundesliga ganz klare Unterschiede. Wenn ich mir Bayer Leverkusen angucke oder wenn ich mir Werder Bremen angucke, die jetzt dann irgendwo wieder absteigen, ja, die machen halt relativ wenig oder halt auch selbst bei mir hier in Köln, der 1. FC Köln, das weiß ich halt auch von Studierenden, die dort spielen, die machen sehr wenig, die steigen mal auf, steigen mal ab. Aber man sieht dann halt auch, wie der VfL Wolfsburg, die haben ein extra Stadion halt auch für die Frauen gebaut, wo die Frauen drin spielen. Dann ist das, wenn ich professioneller arbeiten möchte und möchte mich da weiterentwickeln, dann geht der Weg da nicht dran vorbei.
Jetzt gegen Ende der Sendung hin müssen wir nochmal einen Ausblick wagen. Wir hatten schon mal am Rande darüber gesprochen. Jetzt nochmal ganz dezidiert, Herr Moritz, wenn ab Freitag in Frankreich der Ball rollt, erwarten Sie einen neuen Hype um den Frauenfußball wie damals 2011 in Deutschland?
Nein, ich glaube, der Hype wird kommen, wenn Deutschland sehr weit kommt. Das ist nun mal ganz plump gesagt, ist das immer so, wenn Deutschland ausscheidet. Das ist ja selbst beim Männerfußball deutlich zurückgehend dann das Interesse, wenn Deutschland nicht mehr ganz nach vorne kommt. Die Fußballbücher nach der WM verkaufen sich immer sehr, sehr schlecht, wenn Deutschland schon im Achtelfinale oder noch früher ausscheidet. Aber wenn die deutsche Mannschaft, und die Anzeichen sind ja durchaus vielversprechend, gut spielen wird, wenn auch vor allem die Berichterstattung das aufgreift, wenn eben bei kicker.de nicht erstmal man runterscrollen muss, bis man zur Frauen-WM kommt, sondern dass oben die Top-Schlagzeile ist, wenn die Zeitungen entsprechend mitspielen, dann glaube ich, kann bei gutem Spiel der deutschen Mannschaft und wir haben ja jetzt auch eine Trainerin, die das, glaube ich, gut im Griff hat, dann glaube ich, sind die Chancen sehr gut, dass zumindest großes Interesse allmählich entfacht wird. Wir wollen da ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht alle Vorrundenspiele sehen, weil es entsetzlich langweilig ist. Man kann im Haushalt sehr viel erledigen bei 80% der Spiele in der Vorrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das wird hier auch ganz normal, muss ins Rollen kommen. Aber sobald die deutsche Mannschaft dann die ersten Hürden nimmt, glaube ich, wird das Interesse wachsen. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass vielleicht kein Hype entsteht, aber sozusagen das jetzt, was wieder an neuem Feuer da ist, dass das auch sichtbar gemacht wird.
Obligatorische Abschlussfrage in die Runde. Wer wird Weltmeisterin?
Puh. Also ich kann sie nicht beantworten. Ich habe einen ganzen Kreis. Ja, und um das nochmal, um Ihre Vorfrage aufzugreifen, dadurch, dass alleine ARD und ZDF die meisten Spiele übertragen wird, glaube ich schon, dass der Bekanntheitsgrad steigen wird. Nur ob sich das in einer höheren Fanzahl widerspiegelt und auch in den Stadien, das ist eine ganz andere Geschichte.
Leere Ränge, blöde Sprüche, warum hat es Frauenfußball so schwer? Darüber diskutierten wir in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen, bei der ehemaligen Bundesligaspielerin und Sportwissenschaftlerin Tanja Walter-Ahrens in Berlin, bei dem Literaturwissenschaftler Dr. Rainer Moritz, Autor von Fußballbüchern und Leiter des Hamburger Literaturhauses, und bei Dr. Hans-Jürgen Tritschocks, Fußballtrainer und Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.